Herzlich willkommen zu Work on Nerd, dem Podcast von und für selbstständige Nerds. Ich bin Frederik, Gründungsberater, und bei mir ist...
Hi, ich bin Theresia, Office- und Marketing-Managerin, selbstständige Office- und Marketing-Managerin natürlich.
Und Nerd.
Und Nerd.
Genau. Wir starten mit Folge 2 unseres Podcasts. Wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, warum man sich selbstständig macht, und haben da ganz viele unterschiedliche Gründe gefunden, warum man in der Selbstständigkeit starten sollte. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man eigentlich konkret gründet. Und lass uns doch mal direkt mit dir anfangen, Theresia. Wie hast du dich selbstständig gemacht? Was musstest du dafür tun, um selbstständig zu werden?
Ich habe natürlich angefangen, wie eigentlich jeder, der gründet, mit der Frage, ist das, was ich machen möchte, eigentlich gewerblich? Also muss ich dafür ein Gewerbe anmelden oder zählt das zu den freien Berufen? Und ich bin ja gestartet als Social Media und Marketing Managerin und bin da bei mir selbst tatsächlich so ein bisschen am Anfang auf die erste Hürde gestoßen, weil diese kompletten Marketingberufe mal gewerblich und mal freiberuflich sind. Das war schon ganz spannend. Ich denke, darüber können wir später nochmal so ein bisschen im Detail sprechen, wo da eigentlich der Unterschied ist. Bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, nach langer Recherche, dass meine Selbstständigkeit eine gewerbliche Selbstständigkeit ist. Habe dann natürlich eine steuerliche Erfassung gemacht, ein Gewerbe angemeldet, mich für eine Rechtsform entschieden. Und ja, dann festgestellt, dass irgendwie neben den ganzen anfänglichen Sachen, die man so machen und beachten muss, auch dann weiter hinten noch einiges mit dranhängt bei Themen wie Sozialversicherung, Rentenabsicherung und Co. Und dass man nicht mit der Gründung dann direkt durch ist und direkt alles gemacht und geschafft hat. Aber zumindest war die Anmeldung dann schon mal durch und das war sehr schön.
Ja, aber da hast du ganz viel schon angesprochen und man merkt auch direkt, aber dann hattest du so ein bisschen Wissensvorsprung auch vielen anderen Gründerinnen und Gründern gegenüber. Denn es gibt einen Spruch, der kursiert, also wirklich auch schon die ganze Zeit, seit ich selbstständig bin oder mich darauf vorbereitet habe, 2004 damals. Es gibt Leute, die sagen, ach, du willst gründen, das ist super easy, melde einfach ein Gewerbe an und dann bist du selbstständig.
Mhm.
Und wir haben bei dir eben schon gehört, ja, es ist eben nicht immer so, es könnte ja auch freiberuflich sein. Ja, also tatsächlich sind, glaube ich, die meisten Gründungen in Deutschland sind gewerblich, aber eben sehr viele sind auch freiberuflich. Ich zum Beispiel bin Freiberufler und das tatsächlich beides ist so ein Gegensatz, kann man sagen. Aber es sind keine Rechtsformen, sondern das ist eine Einkommensart. Das ist also eine rein steuerliche Betrachtungsweise. Also ob man Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt oder Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. So nennt das Finanzamt das und meint damit dann die freiberufliche Tätigkeit. Und tatsächlich braucht ja auch jeder, der gründet, eine Steuernummer für die Selbstständigkeit, und das macht man mit der sogenannten steuerlichen Erfassung, die hast du dann ja sicherlich auch gemacht. Genau, holt man sich die Steuernummer und muss dann auch dem Finanzamt selber mitteilen, ja, ist es gewerblich oder ist es freiberuflich. Und es kann zwar sein, dass das Finanzamt das anders sieht, ja, und auch Jahre später noch anders sieht und neu einordnet, aber tatsächlich gehört das zum Gründen direkt am Anfang dazu. Man muss einmal schauen, ist es gewerblich oder freiberuflich. Es gibt auch noch kleinere andere Ausnahmefälle, so irgendwie Land- und Forstwirtschaft und Fischereibetrieb. Das ist nochmal eine andere Einkommensart, aber die wollen wir heute mal außen vor lassen. Nein, insofern genau. Du als Marketing- und jetzt Office-Managerin hast dein Gewerbe angemeldet, hast entsprechend auch einen Gewerbeschein. Ich habe das nicht als freiberuflicher Gründungsberater. Und ich sagte eben schon, das hat nichts mit der Rechtsform zu tun. Dazu kommen wir gleich. Und ich finde, wir können dann ein bisschen mal drüber sprechen, woran macht man das denn fest? Also wie stellt man auch fest, ob es ein Gewerbe oder ein freier Beruf ist? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast da auch ein bisschen geguckt. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, mein erster Step war wirklich erstmal zu googeln, weil es gibt ja diese Liste, diesen Katalog von freien Berufen, den hatte ich damals dann auch gefunden, wo ungefähr auch drinsteht, welche Berufsbezeichnungen zu den freien Berufen gehören. Ich bin da so ein bisschen auf die Herausforderung gestoßen, dass eben sowas wie Social Media Marketing gar nicht in diesem Katalog mit drinsteht, beziehungsweise also diese ganzen spezifischen Marketingberufe nicht aufgedröselt da drin stehen. Logischerweise kann ja auch nicht jeder Beruf und jedes, alles, was man sich ausdenkt, in so einem Katalog drinstehen. Hatte dann aber irgendwas gefunden, also es gibt irgendwelche Medien- und Marketingberufe, besonders im journalistischen oder gestalterischen Bereich, die zu den freien Berufen zählen. und musste dementsprechend dann halt ein bisschen weiter recherchieren, weil ich ja zum Beispiel auch Websites gemacht habe, Newsletter, Texte geschrieben habe. Was dann natürlich so ein bisschen die Frage war, zählt das als freier Beruf, zählt das als Gewerbe? Hatte dann mal beim Finanzamt, glaube ich, auch mal nachgefragt und hatte da dann aber auch keine wirklich handfeste Information bekommen und sowieso auch nicht schriftlich, wo ich mir dachte, toll, was soll ich jetzt damit machen? Dann melde ich das eine an und am Ende ist es falsch und ich kann nicht nachweisen, dass mir das gesagt wurde. Und habe mich dann am Ende so ein bisschen für den Weg entschieden, der für mich einfach der sicherere war, weil ich dachte, okay, ich habe da halt gewerbliche Anteile mit drin und ich glaube, das meiste ist auch wirklich einfach gewerblich, was ich hauptsächlich mache. Dann melde ich mein Gewerbe an und bisher bin ich damit sehr gut gefahren.
Ja, genau. Das ist ja auch nichts, was dann in irgendeiner Art und Weise problematisch wäre. Tatsächlich ist den Finanzämtern ja sicherlich lieber, man meldet ein Gewerbe an, das werden die niemals hinterfragen, weil dann zahlt man auch Gewerbesteuer und je nachdem, wie hoch die in der jeweiligen Gemeinde ist, in der man gemeldet ist, heißt das einfach höhere Steuereinnahmen dann auch für die Gemeinde. Also auf die Feinheiten kommen wir gleich nochmal. Aber du hast es genau richtig gemacht. Du hast erstmal selber recherchiert. Du hast das Finanzamt gefragt. Wenn man einen Steuerberater hat, Steuerberaterin, dann könnte man den oder die noch fragen und die hat sicherlich auch eine Meinung dazu. Und das ist auch ein Feld, wo ich als Gründungsberater natürlich auch gar nicht beraten darf. Also ich kann natürlich schon sagen, wie informierst du dich und was ist was üblicherweise, aber ich darf als Nicht-Steuerberater auch niemandem sagen, so, ich bin mir jetzt ganz sicher, das ist ein Gewerbe oder ich bin mir ganz sicher, das ist ein freier Beruf. Und du hast eben die Katalogberufe erwähnt, also man kann erstmal grundsätzlich sagen, alles, was nicht eindeutig ein freier Beruf ist, ist dann wahrscheinlich ein Gewerbe. Also so kann man es schon mal ganz grob abgrenzen und wenn man sich entweder die Liste der freien Berufe anguckt oder die Katalogberufe, danach kann man prima googeln, dann findet man Folgendes. Und ich zähle es mal kurz auf, die Katalogberufe oder hier steht sogar Kernkatalogberufe nach § 18 Einkommensteuergesetz sind einmal die Heilberufe, die Rechts-, Steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe, die naturwissenschaftlich-technischen Berufe und die Medien- und Kulturberufe. Das ist jetzt eine Info vom Existenzgründerportal vom Bund, hier natürlich in der KI-Übersicht zusammengestellt, tatsächlich auch bei der entsprechenden Suchmaschine. Und da werden ein paar Beispiele aufgezählt. Also bei den Heilberufen ist da Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten, also Physiotherapeuten und so weiter. Bei den Rechtssteuer- und wirtschaftsberatenden Berufen die Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, also auch die Unternehmensberaterinnen und Berater. Bei den naturwissenschaftlich-technischen Berufen die Ingenieure, Architekten, Vermessungsingenieure, Handelschemiker. Wow, kannte ich noch gar nicht. Ja, auch so ein Beruf, der nicht gerade alltäglich ist. Und bei den Medien- und Kulturberufen die Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher und Übersetzer. Und da, wenn man jetzt zugehört hat, dann wird man wahrscheinlich denken, so, wow, okay, da fehlt doch eine ganze Menge. Und das sind halt auch wirklich nur die Kernkatalogberufe, von denen man dann ableiten kann, was es an ähnlichen Berufen gibt, wie dann zum Beispiel Designer. Ja, also ob nun Webdesign oder Grafikdesign oder Modedesign oder ähnliches, das sind ja üblicherweise dann auch freie Berufe, aber die sind dann entsprechend hier abgeleitet. Und wenn man googelt nach einer, oder sagen wir mal, wenn man eine Suchmaschine bemüht und nach der Liste der freien Berufe sucht, dann findet man tatsächlich auch längere Listen, merkt dabei dann sehr schnell, da stehen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ganz viele moderne Berufe einfach überhaupt nicht drauf. Und die sind dann entsprechend nicht in den Datenbanken beim Finanzamt und da kommen dann manchmal auch so lustige Sachen bei raus, dass man sehr explizit reinschreibt in die steuerliche Erfassung, was man genau macht und dann kriegt man ein Schreiben vom Finanzamt zurück mit der Steuernummer und dann steht da eine Tätigkeit drauf und man wundert sich, aha, davon habe ich aber nichts gesagt. So, ja, also beim Finanzamt versucht in den eigenen ja, Berufen, die dort im Grunde hinterlegt sind, auch mit irgendwelchen Kennziffern, das zuzuordnen und ja, könnte man mal aktualisieren vielleicht, ja, wäre schön. Es gibt halt viele, viele neue Berufe, durch das Internet kann man ja sagen. Und da sollte man mal vielleicht Hand anlegen. Aber gut.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, vielleicht erleben wir es irgendwann noch, dass sie das mal aktualisieren. Wir werden es sehen.
Das wäre schön, genau. Also wenn es dann noch sehr eindeutig wäre, was ist ein freier Beruf, was nicht. Und ja, du hast völlig richtig gesagt, dass es bei einigen Berufen auch schwierig ist. Also gerade auch bei Marketingberufen. Und da würde einem das Finanzamt oder ein Steuerberater dann vermutlich sowas sagen wie, ja, also wenn du eher beratend tätig bist oder vor allem beratend tätig bist, bist im Marketing, dann ist das ja im weitesten Sinne Unternehmensberatung vielleicht und dann ist das eher freiberuflich, auch wenn du eine entsprechende Ausbildung hast, also nicht als Quereinsteiger kommst, sondern wirklich mit einem abgeschlossenen Studium das ausübst, dann spricht das eher für einen freien Beruf. Und wenn du gar nicht so sehr beratend tätig bist, sondern eher ausführend, also wirklich auf Anweisung der Kunden Dinge tust, Dinge umsetzt, ohne großartig eigene kreative Komponenten, dann ist es vielleicht eher gewerblich oder auch wenn man etwas tut, ohne da eine richtige Ausbildung genossen zu haben. So, aber das sind nur Leitplanken, muss man wirklich ganz allgemein sagen. Aber so gehen in der Regel dann Steuerberater vor und auch Finanzämter, beziehungsweise Finanzämter, du hast das ja auch erlebt, sagen zur Gründung oder vor der Gründung gar nicht so gerne, wofür sie sich entscheiden würden und sind da nicht so hilfreich, weil sie am Ende eben auch sagen, wir machen es nicht abhängig von der Berufsbezeichnung, also dem, was da auf deiner Website oder auf deiner Visitenkarte steht, sondern wir machen es davon abhängig, welche Leistung du konkret in Rechnung stellst. Und das gucken wir uns dann gerne mal an, also aus Finanzamtssicht, wenn du 3, 4, 5 Jahre selbstständig bist, dann machen wir halt irgendwann mal eine Steuerprüfung, da wird man zu ausgelost irgendwann und dann gucken wir an, was auf deiner Rechnung steht. Und dann legen wir fest, ob vielleicht der freie Beruf dann ein freier Beruf bleiben kann oder ob wir rückwirkend sagen, das war schon immer ein Gewerbe aufgrund der exakten Tätigkeit, die man ausübt und dann wird vielleicht sogar rückwirkend Gewerbesteuer berechnet. Und damit kommen wir zu einem ersten Risiko, das entstehen kann, wenn man sich da falsch entscheidet. Und ich kenne durchaus viele Gründerinnen und Gründer, die wollen unbedingt Freiberufler sein, weil sich es auch schöner anhört als Gewerbe. Also wie ging es dir damit?
Ich muss ehrlich sagen, ich fand es eher andersrum. Ich fand Gewerbe klang irgendwie so handfester als freier Beruf. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich eine gewerbliche Tätigkeit machen kann, zumal ja in diesem ganzen Marketing-gestalterischen Bereich auch hinten dran, da kommen wir später sicherlich nochmal zu, dieses ganze Thema mit der Künstlersozialkasse dranhängt.
Oh ja.
Was ja auch viele positive Aspekte hat, aber auch ein paar in meinen Augen negative Aspekte. Und da war ich ganz froh, weil sobald man Gewerbe hat, wird man meist von der Künstlersozialkasse abgelehnt, wurde mir zumindest mal gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal ein Gewerbe. Ich kam trotzdem in so eine Prüfung, ob ich da rein muss oder nicht. Aber die haben es dann auch abgelehnt.
Ja, spannend. Tatsächlich ist es, wenn man in einem Kultur- und Medienberuf arbeitet, dann ist man Pflichtmitglied in der Künstlersozialkasse, was durchaus etwas Positives ist. Ja, wir können einmal vielleicht kurz auf die Künstlersozialkasse eingehen. Aus meiner Sicht gehört das auch wirklich dazu, wenn man sich selbstständig macht, einmal zu schauen, muss ich Mitglied in der KSK sein, was eben für Medien- und Kulturberufe in Frage kommt. Und der große Vorteil der KSK ist ja, dass man zwar einerseits Pflichtmitglied wäre in der natürlich gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung, dass man aber nur selber die Hälfte der Beiträge zahlt. Das heißt also nicht, dass es dadurch besonders günstig wird. Also wenn man gut verdient, wenn die Selbstständigkeit entsprechend gut läuft, dann kann das schon Beiträge werden bis über 1.300 Euro nach jetzigem Stand insgesamt. Aber in Wirklichkeit müsste man doppelt so viel zahlen. Ja, also auch wenn das schon eine hohe Summe ist, die man einzahlt, die andere Hälfte hat der Staat übernommen. Ja, also ich sage immer gerne, das ist so, als ob du einfach nur in der Krankenversicherung bist und vom Staat obendrauf noch die Rentenversicherung bezahlt bekommst. Sind natürlich nicht ganz identische Beiträge in den beiden Versicherung, aber so ungefähr kann man das beschreiben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, also in zwei Sozialversicherungen drin zu sein und quasi nur eine davon selbst bezahlen zu müssen.
Also es ist auf jeden Fall günstiger, wenn man eben auch in den gesetzlichen Versicherungen drin bleiben möchte. Einem wird mit der KSK, also mit so einer Pflichtmitgliedschaft, natürlich die freie Wahl der Versicherung genommen. Und was ich damals rausgefunden hatte, was mich nämlich so abgeschreckt hat, ist, dass zumindest in diesem Schreiben drin stand, dass ich all meine Kunden dann darüber informieren muss, dass ich KSK-pflichtig bin, weil die nämlich einen gewissen Beitragssatz dann für mich entrichten müssen.
Genau, der KSK-Beitrag, der muss dann von den entsprechenden Firmen entrichtet werden. Und ja, wir haben jetzt total das Nebenthema aufgemacht. Also KSK, ja, für die Medien- und Kulturberufe unter euch. Wichtiges Thema, beschäftigt euch damit auch wirklich schon vor der Gründung. Wäre mein Rat an dieser Stelle. Und du hast auch völlig recht, das hängt viel damit zusammen, ob man Freiberufler oder Gewerbetreibender ist. Aber tatsächlich, es gibt auch Gewerbetreibende, die in der KSK sind. Kommt nicht allzu oft vor, aber das wollen wir nicht vertiefen. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal extra eine Folge, nur zu dem Thema irgendwie Kranken- und Rentenversicherung und KSK. Aber genau, also die Einkunftsart oder Einkommensart, gewerblich oder freiberuflich, das ist ein Punkt, die man am Anfang unbedingt bedenken sollte. Und entsprechend kann man an dieser Stelle sagen, jeder, der gründet, muss sich beim Finanzamt anmelden. Das nennt sich steuerliche Erfassung. Das wird in der Regel heutzutage dann online gemacht über www.elster.de, über diese Website der Finanzämter. Dort hat man dann einen privaten Account und kann dort die sogenannte steuerliche Erfassung machen. Das ist ein Formular von, ich glaube, 24 Seiten. Da muss man gar nicht so wahnsinnig viel eintragen. Es hört sich jetzt sehr lang an. Aber da wird man unter anderem gefragt, wie hoch schätzt du deinen Umsatz in den ersten 2 Jahren? Wie hoch schätzt du den Gewinn in den ersten 2 Jahren? Und das sind auch gar nicht so unwichtige Fragen, weil gerade bei der Gewinnschätzung wird danach ja entsprechend festgelegt, ob du im Voraus schon Einkommensteuer zahlen musst oder auch Gewerbesteuer, wenn es denn ein Gewerbe ist. Das heißt, die steuerliche Erfassung ist etwas, was vielleicht nicht so ganz trivial ist, wo man vielleicht auch mal gucken sollte, ob man die selber macht, sich vielleicht dazu einen Blogartikel durchliest, ein YouTube-Video anschaut, sich von irgendeiner Software helfen lässt beim Ausfüllen. Oder ob man direkt sagt, hier, ich habe einen Steuerberater, eine Steuerberaterin, das macht die für mich oder ich mache das mit der gemeinsam. Das wäre weiterer Rat an dieser Stelle.
Genau, also vor allem das mit dem Blogartikel oder sich ein YouTube-Video dazu anschauen, kann ich absolut empfehlen. Ich habe ja inzwischen schon das ein oder andere Nebengewerbe mal gehabt, dann wieder abgemeldet, dann wieder angemeldet und habe dementsprechend auch mehrfach diesen steuerlichen Erfassungsbogen in verschiedenen Gemeinden schon ausgefüllt und war beim ersten Mal auch etwas verloren und habe mich halt auch so ein bisschen durch Blogartikel und YouTube-Videos geklickt und mit der Hilfe kommt man da, finde ich persönlich, sehr, sehr gut durch. Als kleiner Zusatztipp, jetzt einfach auch ohne Werbung machen zu wollen und so. Es gibt auch das ein oder andere Steuertool, namentlich Visosteuer. Auch über das kann man diesen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen und die haben auch so ein paar kleinere Hilfen mit dran, haben ein paar Formulierungen angepasst, was das für Laien nochmal ein ganzes Stück einfacher macht, diesen Bogen zu verstehen und auch korrekt auszufüllen.
Ja, und das ist wichtig, weil tatsächlich der Bogen nicht allzu selbsterklärend ist. Es gibt an der einen oder anderen Stelle einen Tooltip, an vielen aber eben auch nicht. Und die Begrifflichkeiten sind auch neu. Also man findet zum Beispiel das Wort freiberuflich da, ich glaube, nirgends tatsächlich. Ja? Die nennen es dann einfach selbstständige Tätigkeit, als ob Gewerbe nicht selbstständig wäre. Ja? Es ist von den Begrifflichkeiten wirklich schwierig, möchte ich einfach mal so sagen. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, wenn man da ein bisschen lost ist und man sollte sich auf jeden Fall informieren oder es direkt zusammen mit dem entsprechenden Fachexperten oder Expertin machen. Also das ist die steuerliche Erfassung. Die führt dazu, dass das Finanzamt weiß, dass man selbstständig ist. Damit ist man automatisch verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn das Jahr entsprechend beendet ist. Da gibt es halt natürlich bestimmte Fristen, bis wann und so weiter. Und man bekommt eine Steuernummer. Und genauer gesagt, man bekommt nicht nur eine. Wenn man alles richtig macht, bekommt man 2 Steuernummern. Also ich spiele jetzt an auf die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Hast du damals auch eine beantragt gleich?
Ich habe die nicht gleich beantragt, weil ich mit der, also am Start die Kleinunternehmerregelung verwendet habe und dann eben nicht direkt diese Umsatzsteuer-ID bekommen habe. Ich musste die dementsprechend separat nochmal beantragen. Weiß aber auch, dass man das, wenn man es direkt, also wenn man von Anfang an auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet, dass man dann eben direkt eine Umsatzsteuer-ID auch mitgeteilt bekommt.
Ja, das ist richtig. Also wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, dann sollte man auf jeden Fall eine Umsatzsteuer-ID beantragen. Und kann ich dir tatsächlich auch vielleicht nochmal was Neues erzählen. Man kann die Umsatzsteuer-ID sogar beantragen, wenn man da nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Es klingt so ein bisschen widersinnig, aber tatsächlich ist die Umsatzsteuer-ID gerade für Freiberufler immer der Beweis, den man benötigt, um irgendeiner Firma zu beweisen, dass man selbstständig ist. Also wenn ich einen Gewerbeschein habe, dann ist das ja in der Regel das Dokument, mit dem ich sagen kann, hier, ich bin selbstständig, also zum Beispiel, weil ich im Großhandel einkaufen will. Aber du wirst das vielleicht auch bemerkt haben, wenn du irgendein Abo abschließt online, wenn du irgendwo sagst bei irgendeiner Software, ich möchte ein Jahresabo abschließen und du möchtest eine Rechnung bekommen, wo entsprechend, also wenn das ein Unternehmen ist aus dem Ausland, dann wäre es ja umsatzsteuerbefreit für Unternehmer, also als Privatperson zahlt man Umsatzsteuer, dann werden halt 19% Umsatzsteuer drauf ausgewiesen, also zum Beispiel für Canva, ja, oder andere Software, die man vielleicht abonniert aus dem Ausland. Und wir Selbstständigen, wir brauchen dann eigentlich, zumindest dann, wenn wir umsatzsteuerpflichtig sind, wir brauchen eine Rechnung ohne Umsatzsteuer und wir können diesen Unternehmen nur beweisen, dass wir selbstständig sind, wenn wir unsere Umsatzsteuer-ID dort angeben. Das ist dann ein Pflichtfeld. Und ohne Umsatzsteuer-ID kriegt man halt weiter dann Rechnungen, als wäre man ein normaler Verbraucher. Und insofern ist die Umsatzsteuer-ID aus meiner Sicht ganz wichtig und ich rate jedem, die mit zu beantragen, egal ob man die Kleinunternehmerregelung nutzt oder nicht. Und ja, dann steht man da und hat 4 Steuernummern insgesamt. Also wir haben ja eine normale Steuer-ID, die wir unser ganzes Leben behalten. Wir haben dann ja vom lokalen Finanzamt, bei dem wir gemeldet sind, eh schon auch eine Steuernummer, die dann allerdings wechseln würde, wenn wir umziehen. Dann gibt es eine neue Steuernummer. Zumindest wenn wir uns auch beim Finanzamt ummelden und das nicht vergessen, wie es viele tun. Dann haben wir für unsere Selbstständigkeit eine Steuernummer, die auch immer wechseln würde, wenn wir umziehen. Und dann haben wir für unsere Firma eine Umsatzsteuer-ID. Also insofern hat man meistens 4 Steuernummern und dazu kommt aktuell noch die Wirtschaftsidentifikationsnummer. Das ist was Neues. Das hat jetzt nicht direkt mit Steuern zu tun, aber soll eine Vereinfachung sein von Behördenseite, dass man Unternehmen eindeutig identifizieren kann. Und die Wirtschaftsidentifikationsnummer ist dann in der Regel identisch mit der Umsatzsteuer-ID üblicherweise.
Was ich ganz spannend finde, weil bei mir war es ein bisschen anders bei der Anzahl der Steuernummern. Ich hatte nämlich natürlich auch den steuerlichen Erfassungsbogen ausgefüllt und da wurde mir vom Finanzamt eine Steuernummer mitgeteilt, die sowohl für mich als Privatperson gilt, als auch für mein Gewerbe. Es hat sich dann nochmal geändert, als ich verheiratet habe. Dann habe ich natürlich mit meinem Ehemann zusammen nochmal eine neue Steuernummer bekommen und durfte meine eigene dann behalten für mein Gewerbe. Aber tatsächlich in dem Moment, als ich unverheiratet war, aber gewerbetreibend, hatte ich eine Steuernummer, die für beides gültig war. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen finanzamtsabhängig, je nachdem, wo man wohnt, wie die damit umgehen.
Das stimmt. Und ich glaube, das hängt sogar auch mit den Umsatz- und Einkommensgrößen zusammen. Und dann gibt es auch noch den Fall, es gibt ja durchaus Menschen, die sind selbstständig als Freiberufler und als Gewerbetreibender oder Gewerbetreibende. Und dann haben die in der Regel 2 Steuernummern und machen getrennt Buchhaltung für beides. Es sind halt 2 getrennte Einkommensarten. Die eine ist gewerbesteuerpflichtig, die andere nicht. Und natürlich kann man alles auch als Gewerbe laufen lassen, aber das wäre ja doof, ne? Wenn man dann einen großen Anteil an freiberuflichen Einkünften hätte, die nicht gewerbesteuerpflichtig sind, dann dafür dann zusätzlich Gewerbesteuer zu zahlen, obwohl man es nicht müsste. Das ist ja dann eher unpraktisch. Und ja, also da sieht man, das hat alles Auswirkungen und man ist, ob man will oder nicht, wenn man gründet, direkt in solchen Themen drin und das wird ja durchaus von vielen unterschätzt und ja, unser Rat an dieser Stelle, tut das nicht, informiert euch, auch wenn die Themen vielleicht nicht zu euren Lieblingsthemen gehören, aber lest euch da ein bisschen rein, nerdet euch da ein bisschen rein und so schwer ist es auch nicht, muss man sagen.
Nee, das stimmt. Das sind irgendwie noch alles so die Basics. Ich finde, da kommt man auch relativ schnell rein, wenn man das möchte, also wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen möchte. Klar, wenn man gar keinen Bock drauf hat und da so ein bisschen Larifari rangeht, passieren auch schnell Fehler, aber wenn man sich da wirklich mal konzentriert dran setzt, sich wirklich gut reinliest, dann kommt man da auch relativ schnell rein. Was ich dann noch so ein bisschen tricky finde, ist halt der nächste Step, eben dieses Thema, welche Rechtsform möchte ich eigentlich haben?
Ja, und da gibt es auch immer wieder viel Verwirrung. Also nicht nur, dass viele meinen, sowas wie Kleinunternehmen oder Freiberufler oder Freelancer oder Kleingewerbe wäre eine Rechtsform. Das sind alles keine Rechtsformen, ja, sondern Rechtsformen sind sowas wie ein Einzelunternehmen. Da kann man auch schon wieder sagen, eigentlich ist das keine echte Rechtsform, aber dazu später mehr. Aber dann eine GbR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die UG, die GmbH, die Aktiengesellschaft, die OHG, also auch eine Handelsgesellschaft, das sind Rechtsformen. Und da könnte man jetzt meinen, da muss man sich großartig entscheiden. Aber ich kann zumindest für uns beide sagen, mussten wir gar nicht großartig.
Also wenn man alleine gründet, ist es ja eigentlich immer so, dass man als Einzelunternehmen gründet. Ich hatte tatsächlich mal ganz kurz überlegt, ich hatte in der Vergangenheit mal eine GbR mit einem ehemaligen Geschäftspartner. Als ich da raus bin und neu gegründet habe, hatte ich ganz kurz überlegt, mit meinem Mann zusammen wieder eine GbR zu machen, habe das aber ganz schnell über den Haufen geworfen, einfach um so ein bisschen Bürokratie zu vermeiden. Und bin dann doch in die Einzelunternehmung gegangen. Aber tatsächlich haben auch, soweit ich das weiß, korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber alle anderen Rechtsformen, abgesehen vom Einzelunternehmen, haben ja auch ganz andere Gründungsherausforderungen. Zum Beispiel Gesellschaftsverträge, teilweise Eintragungen in bestimmte Register, Stammkapital, was da gebildet werden muss, etc. Richtig?
Genau, da hast du völlig recht. Das Einzelunternehmen ist super unkompliziert. Da ist es dann wirklich einfach, die steuerliche Erfassung und eventuell zusätzlich noch die Gewerbeanmeldung, also ein bürokratischer Akt oder maximal 2 und das war's. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es kein genehmigungspflichtiger Beruf ist in irgendeiner Art und Weise, wenn ich nicht gerade mit Waffen handle oder sowas und das war's. Und in dem Sinne gründe ich auch keine Gesellschaft. Also ich sage einfach immer gerne, wenn du Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer bist, dann bist du selber die Firma. Also in dem Sinne gibt es keine Firma. Man selber als Person ist einfach selbstständig und das ist gerade für den Anfang völlig okay, vielleicht auch dauerhaft. Also gerade bei den Freiberuflern kenne ich eigentlich nie niemanden, der dann irgendwann später in Richtung Kapitalgesellschaft wechselt, also zur GmbH oder UG. Das ist ganz, ganz selten. Das sind dann eher die Gewerbetreibenden, gerade wenn dann vielleicht auch größere geschäftliche Risiken entstehen durch große Vertragsvolumina oder durch das Business an sich. Wenn ich im Handel tätig bin, ist das ja immer auch was komplett anderes, als wenn ich eine Dienstleistung erbringe. So, da gibt es einfach andere Risiken und das ist halt so ein Punkt bei der Rechtsform. Möchte ich mich durch die Rechtsform an sich schon irgendwie absichern? Möchte ich eine Haftungsbeschränkung drin haben? Und damit kommen wir zur GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Da steckt das im Namen drin. Die UG funktioniert da ganz ähnlich, nur ohne, dass man 25.000 Euro Stammkapital bilden muss. Also es geht auch mit weniger bei der GmbH. Aber das ist so eine Grundüberlegung. Eben möchte ich mich absichern, möchte ich vielleicht auch nach außen hin irgendwie mein Image verändern, vergrößern. GmbH klingt halt immer gleich nach richtiger Firma und vielleicht auch nach viel Umsatz und mehreren Mitarbeitern, was alles gar nicht sein muss. Also man kann auch als Solo-Selbstständiger eine GmbH oder UG gründen, selbstverständlich, oder auch das Ganze verschachtelt mit Mutter- und Tochtergesellschaft, also eine UG, die operativ arbeitet und oben drüber eine UG als Holding. Das wird dann auch gerne mal gemacht aus steuerlichen Gründen, gerade von Startups, wo es dann darum geht, auch mal Anteile vielleicht zu verkaufen an Investoren. Und das sind dann alles Kriterien, die mit darüber entscheiden, welche Rechtsform die richtige ist. Und für uns beide gibt es zumindest aktuell gar keinen Grund, denke ich mal, aus dem Einzelunternehmen rauszugehen. Also du bist eben dann gewerbliche Einzelunternehmerin, ich bin freiberuflicher Einzelunternehmer. Und das heißt, genau, wir machen ganz normal unsere Buchhaltung, unsere Steuererklärung. Wenn man verheiratet ist, entsprechend, dann steht der Ehepartner halt mit in der Steuererklärung. Man hat eine gemeinsame und die eigenen Einkünfte fließen da halt rein und werden entsprechend mit Einkommensteuer und eventuell auch Gewerbesteuer besteuert. Und da glauben ja auch viele Menschen, dass es deshalb ganz wichtig ist, unbedingt als Freiberufler selbstständig zu sein, weil man dann weniger Steuern zahlt. Hast du dich da auch mit beschäftigt oder war das ein Thema für dich? Das
war tatsächlich für mich gar nicht so ein großes Thema, weil vor allem damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, so Gewerbe oder freiberuflich, beziehungsweise als ich mich darüber informiert habe, war ich ja eh noch in der nebenberuflichen Selbstständigkeitsschiene. Habe mich dann aber, als ich natürlich auch in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen bin und die Umsätze dann entsprechend höher waren, musste ich mich zwangsläufig ja darüber informieren und habe dann auch herausgefunden, dass ich gewerbesteuerpflichtig bin, wenn ich einen gewissen Freibetrag im Gewinn überschreite. Irgendwann war es dann auch tatsächlich so. Habe dann aber gleichzeitig herausgefunden, dass die Gewerbesteuer ja auch zu einem sehr, sehr großen Teil auf die Einkommensteuer wieder angerechnet wird.
Ja, ganz genau. Und das wissen viele nicht. Konkret ist es so, also erstmal, man hat als Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin einen Freibetrag von 24.500 Euro nach aktuellem Stand. Und das ist schon eine ganze Menge. Ja? Bei der Einkommensteuer ist der Freibetrag deutlich niedriger, also ungefähr halb so hoch, so 12.000 und ein paar zerquetschte. Das heißt, für die ersten 12.000 Euro Gewinn, geht ja immer um den Gewinn, zahlt man keine Einkommensteuer und gleichzeitig eben für die ersten 24.500 Euro Gewinn keine Gewerbesteuer. Und natürlich will man mehr Gewinn erzielen. Ich behaupte mal, von diesen Summen kann man nicht unbedingt leben. Also wenn man dann irgendwann über 24.500 Gewinn kommt, zahlt man erstmal Gewerbesteuer und zahlt deswegen aber weniger Einkommensteuer, weil man von Gewerbesteuer gezahlt hat, mal so ganz simpel runtergebrochen. Und das kann sogar sein, wenn in eurer Region, also in eurer Gemeinde, der Gewerbesteuerhebesatz nicht höher ist als 400%, dann wird es sogar komplett verrechnet. Also ich bin ja in Hamburg, habe 470% Gewerbesteuerhebesatz. Weißt du deinen auswendig?
Ich weiß, dass wir hier in Hanau ganz lange einen Hebesatz von 430% hatten. Ich habe aber tatsächlich just vor 3-4 Wochen eine Nachricht vom Gewerbeamt bekommen, dass der Hebesatz angepasst wurde. Die Stadt Hanau ist ja kreisfrei geworden. Wir sind ja jetzt Hessens kleinste Großstadt ganz offiziell seit 2026. Und dementsprechend kamen die auf die tolle Idee, dass man jetzt auch mehr Gewerbesteuer zahlen muss. Ich habe eine Zahl von meinen sogar irgendwie, nee, ich will nichts Falsches sagen. Also ich hatte jetzt irgendwie irgendwas mit 480 im Kopf, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Ich habe mich auf jeden Fall in dem Moment ein bisschen drüber geärgert, ehrlich gesagt.
Aber möglich ist es. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Hier steht 458%. Das ist schon eine ganze Menge. Also nicht ganz so viel wie Hamburg, aber schon Großstadtniveau. Ich glaube, in Berlin sind es 430%. Ich glaube, in München sind es sogar 480 oder 490%. Und ja, kann ganz grob sagen, in kleineren Gemeinden, gerade auch dann direkt in Großstadtnähe, ist es häufig dann unter 400%. 100%, weil die damit natürlich auch gewerbliche Firmen locken wollen, dass die sich da ansiedeln und dort ihre Gewerbesteuer zahlen. Und das kann dann einen Unterschied natürlich machen, ob ich 470% habe oder nur 320% Gewerbesteuer. Das macht ein bisschen was aus. Das wird dann tatsächlich noch mit dem Gewerbesteuersockelbetrag 3,5% multipliziert, sodass man dann halt auf einen Steuerbetrag kommt von ja irgendwas zwischen, ich sag mal, 10% und 20%. Ganz, ganz grob. Ja. Und das ist dann die Gewerbesteuer, die man zahlt. Und wenn man eine Personengesellschaft hat, dann wird das entsprechend bis zu 400% komplett verrechnet mit der Einkommensteuer. Und alles über 400% Gewerbesteuerhebesatz ist dann eben über und ist dann tatsächlich eine Steuermehrbelastung. So, ich hoffe, ich habe das gut erklärt und wir kriegen keine bösen Mails von Steuerberatern und Steuerberatern. Aber ja, können wir auch mal bei Gelegenheit einladen in unseren Podcast.
Ich fand es auf jeden Fall gut erklärt, weil ich tatsächlich gar nicht wusste. Also ich habe wohl immer gesehen, dass die Gewerbesteuer, die ich zahle, nicht 100% angerechnet wird. Ich habe immer gesehen, da ist so ein Fitzelchen, was überbleibt an Mehrbelastung. Aber ich wusste nicht genau, woran das hängt. Ich wusste nicht, ob da pauschal einfach quasi 5% abgezogen werden, die man zusätzlich tragen muss. Aber dass es halt bis 400 anrechenbar ist und alles, was drüber geht, war für mich jetzt auch eine neue Info. Es ist sehr schön zu wissen.
Ja, genau. Da gibt es auch Gewerbesteuerrechner im Netz natürlich. Wenn man das eingibt, da kann man sich das angucken und wirklich die Mehrbelastung bei bestimmten Einkommenssummen dann sich ausrechnen. Also ich sage immer gerne, so ab 50.000 Euro Gewinn merkt man das so langsam. Also vorher sind so Kleckerbeträge und irgendwie bei 100.000 Euro, da merkt man es dann auch richtig. Da sind es dann halt vielleicht ein paar tausend Euro mehr, die man wirklich an Steuern zahlt. Und wenn jemand nebenberuflich selbstständig ist und nicht mal über den Gewerbesteuerfreibetrag kommt, dann muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Und ich hatte gerade eine Kundin, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Und da habe ich gefragt, wie hoch ist denn dein Gewerbesteuerhebesatz? Und dann haben wir schnell gegoogelt und ja, dann war der 320%. Und dann dachte ich, okay, so. Steuerlich musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Das wird komplett aufgefangen oder komplett verrechnet. Genau, aber man sieht, ne, also es hat direkt Einfluss auf das Thema Steuer. Also melde ich einen freien Beruf an, melde ich ein Gewerbe an und dann tatsächlich auch in Verbindung mit den Rechtsformen. Du hast eben völlig richtig gesagt, da muss man mehr machen, also hat man einen höheren bürokratischen Aufwand. Also eine GbR zum Beispiel, das wäre die einfachste Rechtsform, an der dann mindestens zwei Personen beteiligt sind und es müsste dann auch eine GbR sein. Also wenn wir beide zusammen irgendwas machen, geschäftlich, ja, ich denke auch gerade, Mensch, wir haben zusammen einen Podcast, also würden wir damit Geld verdienen, dann hätten wir schon automatisch eine GbR gegründet, ja, ob wir wollen oder nicht. Gibt ja diesen alten Spruch, ja, also auch so eine Lottogemeinschaft oder eine Fahrgemeinschaft, wenn man sich da irgendwie Geld teilt, dann hat man quasi eine temporäre GbR gegründet. Das so nebenbei, das ist immer so ein kleiner Joke, den dann Steuerberater in irgendwelchen Lehrgängen dann immer gerne erzählen. Aber ich glaube, das wurde mir schon erzählt in der Banklehre oder so. Also mit der aus Versehen gegründeten GbR. Aber eben, sowas wird natürlich auch absichtlich gegründet und dann gibt es einen Gesellschaftervertrag oder es sollte einen geben. Da kann man dann einen Mustervertrag nehmen, man kann auch selber was basteln, man kann zum Notar gehen, zum Rechtsanwalt gehen, zur Rechtsanwältin und sich da was individuelles basteln lassen. Sollte man auch, weil das für das Innenverhältnis natürlich ganz wichtig ist. Was haben wir vor? Was passiert, wenn einer aussteigen will? Was passiert, wenn einer stirbt? Also diese ganzen schlimmen und blöden und negativen Fälle, die sind in einem Gesellschaftervertrag geregelt und die sollten auch geregelt sein. Das ist ja einfach ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Also das möchte ich auch nochmal so unterstreichen, weil natürlich während alles läuft, ist es auch immer gut, das geregelt zu haben. Aber besonders, wenn es dann irgendwann zu diesem ärgerlichen Fall kommt, dass es innerhalb der GbR Unstimmigkeiten gibt, dass es nicht mehr läuft, dass man sich vielleicht auch nicht mehr so gut versteht wie am Anfang, ist es sehr, sehr gut, einen Vertrag zu haben, wo alles ganz klar drin geregelt ist, auf den man dann zurückgreifen kann.
Unbedingt. So, und das heißt, das sind alles so rechtliche Themen. Wir drüseln jetzt hier nicht alle Rechtsformen einzeln auf. Das wird auch zu weit führen, denn aus meiner Sicht ist es wirklich ein Irrglaube, dass man sich da entscheiden muss. Also zwischen diesen 7 oder 8 oder 9 Rechtsformen, die es da gibt, in den allermeisten Fällen ist das Einzelunternehmen für den Staat und vielleicht sogar auch auf Dauer absolut die richtige Rechtsform. Also 75% aller Gründungen sind Einzelunternehmen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und damit ist ganz klar, das ist die breite Masse und das ist auch eine gute und passende Rechtsform. Und dass man dort keine Haftungsbeschränkung drin hat, das ist gar nicht so schlimm. Denn dass man haftet, kommt ja A, hoffentlich nie vor und B, sichert man das ja hoffentlich auch noch ab, vielleicht über eine Gewerbe- oder Berufshaftpflichtversicherung. Also ohne jetzt groß Werbung für Versicherungen zu machen, aber dafür sind sie halt da, dass wenn doch mal was schief geht, dann, dass man darüber eine Absicherung hat. Du hast die KSK eben angesprochen und damit ist man automatisch beim Thema Krankenversicherung und Rentenversicherung. Bleiben wir nochmal kurz bei der Krankenversicherung. Also tatsächlich muss jeder in Deutschland in der Krankenversicherung sein, Und in dem Moment, in dem man hauptberuflich gründet, muss man sich auch selbst versichern. Also auch wenn man vorher vielleicht über die Familienversicherung mitversichert war beim Ehepartner, bei der Ehepartnerin, sobald man hauptberuflich selbstständig ist, muss man selbst Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Und als Selbstständiger hat man die Wahl, in der gesetzlichen Versicherung zu bleiben oder tatsächlich auch in die private Krankenversicherung zu gehen. Und das ist erstmal toll, dass man die Wahl hat, gleichzeitig auch gar nicht so einfach, diese Wahl zu treffen. Auch das wäre im Grunde ein Thema für einen eigenen Podcast, Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Aber ja, das ist so. Man hat die Wahl, auch mit kleinen Umsätzen, kleinen Gewinnen, trotzdem in die private reinzugehen, die ja sonst bei Angestellten gekoppelt ist an die entsprechenden Beitragsbemessungsgrenzen.
Genau,
also das ist ansonsten ja für Angestellte an die Beitragsbemessungsgrenzen gekoppelt, ob man in die private rein kann. Und als Selbstständiger hat man da eben die freie Wahl. Und genau dir ist es bestimmt auch passiert, dass die Krankenversicherung sich dann von alleine gemeldet hat. Also soweit ich weiß, du bist gesetzlich versichert.
Ne? Ich bin gesetzlich versichert, ja.
Und du hast dann wahrscheinlich Post bekommen von deiner Krankenversicherung.
Genau, also die Post von der Krankenversicherung kam bei mir schneller, als ich mir überhaupt Gedanken drüber machen konnte, weil mein vorheriger Arbeitgeber mich in 0,0 abgemeldet hatte und die Krankenkasse dann kam mit: Hallo, Sie wurden abgemeldet. Wie geht's denn jetzt überhaupt weiter?
Da sind Sie immer ganz fix. Das stimmt. Das ist genauso auch, wenn man aus der Arbeitslosigkeit rausgeht, also ob dann mit Gründungszuschuss oder ohne. Ja, wenn die Krankenversicherung merkt, da kommt kein Geld mehr, entweder von einem Arbeitgeber oder von der Agentur für Arbeit, kommt sofort dieser Brief. Ja, und ich glaube, Krankenkassenbeiträge werden zumindest beim Arbeitsamt immer Mitte des Monats gezahlt. Das heißt, wenn die so um den 15. rum merken, da kommt keine Kohle, dann hat man am 20. den Brief in der Post und dann wird gefragt, wie sieht es denn beruflich bei Ihnen so aus? Und sollten Sie selbstständig sein, dann nennen Sie doch direkt einmal die Höhe des angenommenen Einkommens.
Ja, deswegen, also bei mir kam der Brief auch so schnell, dass ich mir darüber noch gar keine Gedanken machen konnte. Ich war dann noch in der Phase, okay, ich gehe jetzt also wirklich in die Selbstständigkeit. Absolut wild, der Gedanke damals noch. Und dann kam direkt der Brief und ich war so, okay, cool, was mache ich jetzt mit meiner Versicherung? Habe mich dann natürlich auch informiert, habe mich auch beraten lassen bezüglich einer privaten Versicherung und habe dann festgestellt, dass die einfach ähnlich teuer sind. Habe mich dann nochmal über Vor- und Nachteile der verschiedenen Versicherungsmodelle informiert und bin dann am Ende auch wirklich in der gesetzlichen Krankenversicherung geblieben und musste dann natürlich alles Mögliche, also die wollten ja gefühlt alles an Unterlagen, irgendwie Steuerbescheide vom Vorjahr, irgendwelche von mir ausgefüllten Einkünfte und wo ich echt dachte so, ja, aber ich kann das doch jetzt gerade eigentlich alles noch gar nicht wissen. Also das fühlte sich für mich alles ein bisschen an, als sollte ich einen Würfel nehmen und erstmal Zahlen würfeln.
Also man kriegt den Bogen ja jedes Jahr tatsächlich, ich ja auch. Also ich kriege jetzt seit 22 Jahren jedes Jahr die Frage von der Krankenversicherung, haben Sie eine aktuelle Steuerbescheinigung schon vorliegen, also einen Steuerbescheid und ansonsten schätzen Sie auch mal selber und sind Sie noch verheiratet und haben Sie inzwischen noch ein paar Kinder bekommen? Alles Dinge, die ja eine Rolle spielen bei der Krankenversicherung. Und da kann man sich darauf einstellen, dass man jedes Jahr wieder diesen langen Fragebogen ausfüllen muss. Also so lang ist er auch nicht, aber ein paar Seiten hat er schon. Und gleichzeitig immer auch eben den aktuellen Steuerbescheid an die Krankenkasse reicht. Eigentlich sobald er kommt, ja, immer direkt einen Scan machen oder wenn man ihn elektronisch erhält, dann eben die PDF direkt weiterleiten an die Krankenversicherung. Und dann wird ja rückwirkend der Beitrag neu berechnet. Kann es immer sein, dass man nachzahlen muss oder auch was zurückbekommt. Das wäre dann immer der Fall, wenn man die Beträge höher geschätzt hat oder den Gewinn höher geschätzt hat, als er dann tatsächlich gekommen ist, was natürlich unangenehm ist. Also der angenehme Effekt ist, man bekommt Beiträge zurück von der Krankenversicherung und umgekehrt ist natürlich nervig. Es lief super, man hat mehr Umsatz, mehr Gewinn gemacht, als man erwartet hat und muss Beiträge nachzahlen in der gesetzlichen. Also all das gilt nur für die gesetzliche Krankenversicherung. In der privaten würde man ja feste Beiträge zahlen, die unabhängig sind vom Gewinn, die aber trotzdem auch jedes Jahr steigen, kurz gesagt inflationsbedingt. Ich war mal 3 Jahre in der privaten Krankenversicherung, was auch ja viel Papierkram ist. Man kriegt dann ja vom Arzt Rechnungen, die man erstmal selber bezahlen muss, sich das Geld dann zurückholen kann oder auch nicht. Wenn man sich ein Jahr lang nichts zurückholt von der privaten Krankenversicherung, dann kriegt man vielleicht eine Beitragsrückzahlung und so weiter. Also da gibt es wirklich wahnsinnige Unterschiede. Und ich persönlich bin wieder in der gesetzlichen und bin froh drüber, muss ich sagen, auch wenn die Beiträge mittlerweile sehr, sehr knackig sind bei mir, weil es gut läuft. Also insofern ist ja ein erfreulicher Grund. Aber ja, ich fühle mich da wohler. Ich habe noch eine private Zusatzversicherung und das ist für mich die richtige Mischung. Aber das kann für jeden dann auch ganz anders sein. Und insofern, ja, da auch an dieser Stelle keine grundsätzliche Empfehlung für das eine oder das andere.
Genau, also ich glaube, da muss jeder so für sich abwägen, was er oder sie einfach lieber möchte. Was ich da einfach empfehlen kann, ist, sich wirklich auch gut darüber zu informieren, weil mir wurde das auch am Anfang so ein bisschen verkauft, so, du bist jetzt selbstständig, dann ist ja klar, dass du in die private Krankenversicherung gehst. So, also ja. Es wurde mir irgendwie so als das typische Ding verkauft, wo ich dann, als ich mich selbst informiert habe, gesehen habe, ja, aber schau mal, die private muss ich ja immer die gleichen Beiträge zahlen, egal ob es jetzt im Jahr gut oder schlecht lief. In der gesetzlichen ist das in meinen Augen ein bisschen schöner geregelt, dass man, wenn man dann doch mal ein bisschen weniger Umsatz hat, auch weniger Beiträge zahlt. Natürlich, wenn man viel Umsatz hat, zahlt man auch teilweise viel, viel mehr als in einer privaten Versicherung, je nachdem, wie man sich absichert. Und da gibt es einfach Argumente für das eine und Argumente für das andere. Da muss man wirklich so ein bisschen selbst schauen, was man lieber möchte.
Genau, eine ganz, ganz kleine Mini-Korrektur, bevor uns unsere Hörer auf den Kopf kommen. Genau, also nach dem Gewinn geht es, also die Berechnung der Krankenkassenbeiträge, nicht nach dem Umsatz. Genau, ganz kurz.
Stimmt, ja, Entschuldigung.
Korrigieren. Sagen aber ganz viele so. Ne? Also dass die Einkommensteuer sich nach dem Umsatz richtet oder so, das ist ganz weit verbreitet. Also entweder man sagt es einfach so oder man denkt es auch wirklich. Und ja, das so viel zum Thema Krankenversicherung. Jetzt haben wir noch eine Rentenversicherung oder wir haben allgemein das Thema Altersvorsorge. So, als Angestellter ist man halt gezwungen, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Die Hälfte übernimmt der Arbeitgeber. Das kennt man so. Wenn man dann selbstständig ist, dann ist man erstmal nicht mehr in der Rentenversicherung, außer man gehört bestimmten Berufsgruppen an. Hast du davon auch schon mal gehört oder weißt du, wer da pflichtmäßig grundsätzlich einzahlen muss?
Soweit ich weiß, also da habe ich dann im Rahmen meiner KSK-Prüfung, in der ich war, natürlich auch so ein paar Infos von der Rentenversicherung bekommen. Hintergrund da war übrigens, dass ich beschlossen hatte, freiwillig weiter in die Rentenversicherung einzuzahlen, aber nur den Mindestbeitrag. Ich hatte ja davor in meinem ganzen Berufsleben schon immer 30 Rentenversicherungsbeiträge eingezahlt und hatte dann gesagt, okay, komm, ich sammle mir die Beitragsjahre weiter an und zahle diesen Mindestbeitrag. Das kann man freiwillig machen, außer man zählt eben zu diesen bestimmten Berufsgruppen. Was mir da im Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall, meine ich, das Handwerk, was pflichtmäßig in der Rentenversicherung sein muss. Und ich meine auch irgendwie gewisse Lehrberufe zählen damit rein. Das waren die beiden Punkte, die oben standen. Dann habe ich nicht weitergelesen.
Ja.
Oder habe nur überflogen und gesehen, ich bin kein Pflichtmitglied.
Ja, genau. Das sind die bekanntesten Berufe. Die Lehrberufe allgemein, kann man sagen. Und Handwerker, glaube ich, zumindest mit einer gewissen Pflichtanzahl von Beitragsjahren. Also nicht komplett, sondern, ich glaube mal gelesen zu haben, die müssen 12 Jahre einzahlen und dann können sie auch raus, wenn sie wollen, sowas in der Art. Aber auch da bitte wieder selber recherchieren. Und das kriegt die Rentenversicherung mit. Man sollte sich auch generell selber drum kümmern. Vielleicht auch da noch kurz im Rückgriff auf das Thema Krankenversicherung. Man kann durchaus, wenn man gründet, auch sich selber bei der Krankenversicherung melden und sagen, hey Leute, ich habe heute gegründet, schickt mir doch mal euren Fragebogen zu, damit ich das schnell hinter mich bringen kann. Wie gesagt, die merken es auch selber. Ja, und bei der Rentenversicherung würde ich es auch so machen, wenn ich schon weiß, dass ich Mitglied sein muss, dann melde ich mich da halt selber. Und wenn ich nicht Pflichtmitglied bin bei der Rentenversicherung, habe ich die Option ja trotzdem weiter einzuzahlen, entweder nur mit diesem Sockelbetrag oder als sozusagen freiwilliges Pflichtmitglied, so nennt sich das dann tatsächlich. Und dann werde ich da halt auch bemessen nach dem Einkommen und zahle auch Beiträge um die 20%. Also in der Krankenversicherung sind übrigens aktuell mit Pflegeversicherung zusammen 21-22%, die man an Beiträgen zahlt. Das ist schon eine ganze Menge, was da weggeht. Alles auf den Gewinn bemessen, wohlgemerkt mit Mindestbeitrag und Höchstbeitrag. Da gibt es ja, wie gesagt, auch ganz viele Rechner im Internet, wo man das sehr gut nachvollziehen kann. Und das sollte man natürlich einplanen, wenn man sich selbstständig macht, genauso auch Rücklagen für eventuelle Nachzahlungen, sowohl für die Krankenversicherung als auch für die Einkommensteuer und ja, vielleicht eben auch für die Rentenversicherung, wenn man sich dort entschieden hat für die volle Pflichtmitgliedschaft.
Genau. Und da auch besser immer, also ist meine Philosophie immer ein bisschen mehr zurücklegen für hohe Nachzahlungen, vielleicht auch höhere Vorauszahlungen, die man dann leisten muss. Weil ich persönlich finde einfach, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da irgendwie Steuern oder Versicherungsbeiträge nachzahlen muss und die nicht zahlen kann. Und tatsächlich wissen sowohl Krankenkassen als auch Finanzämter sehr gut, wie die an ihr Geld kommen. So.
Ja, da sind die nicht zimperlich. Also beim Finanzamt hat man in der Regel ja eine 3-Wochen-Frist, soweit ich weiß. Also wenn es da irgendwas nachzuzahlen gibt, dann muss man es auch nachzahlen und ja, hohe Einkommensteuerrückstände, die kann man vielleicht auch mal stunden lassen. Umsatzsteuer, da verstehen sie gar keinen Spaß, die ist wirklich immer sofort zu zahlen. Und Krankenkassen, ja, da kann man vielleicht auch irgendwelche Abzahlungspläne machen, aber Das sind enge Fristen und das ist dann zu zahlen. Und um ein Extrembeispiel zu nennen, ich habe das Gefühl, mit dieser Folge machen wir Leuten wirklich Angst vor der Selbstständigkeit. Das wollen wir gar nicht. Also es ist alles lösbar. Diese Infos sind alle wirklich gut nachvollziehbar, alle gut aufbereitet im Netz. Man sollte sich wirklich informieren. Ich dachte mal, man muss, ja, aber man sollte. Und wirklich, ich habe da keine Angst vor. Und es gibt da genug andere Selbstständige auch, die das auch wuppen. Das kriegt ihr auch alle hin, ohne Zweifel. Und ja, entsprechend gut informieren ist die halbe Miete. Und dann vielleicht auch wirklich mal einmal im Jahr ausrechnen, wie sieht es denn aktuell aus? Also vielleicht im Sommer einmal gucken, wie viel Gewinn habe ich im ersten Halbjahr gemacht? Wenn es weiter so läuft, wie hoch wird mein Gewinn am Jahresende sein? Und dann schauen, ist mein Gewinn höher als im letzten Jahr? Ist mein Gewinn niedriger als im letzten Jahr? Und dann kann man entsprechend wirklich über diese Rechner im Netz sich selber schon mal anschauen, wie viel muss ich zurücklegen? Und davon halte ich ehrlich gesagt viel mehr als von so einer Faustformel irgendwie, ja, leg immer 20% vom Umsatz zurück oder leg immer die Hälfte zurück. Also beides hört man ganz oft. Ja, einige sagen immer, leg 20% vom Umsatz zurück und andere sagen, leg 50% vom Umsatz zurück. Und dann denke ich auch wieder, ja, aber um den Umsatz geht's doch gar nicht. Also sowohl bei Krankenkasse als auch bei Einkommensteuer und Gewerbesteuer geht's immer um den Gewinn, nicht um den Umsatz. Und je nach Geschäftsmodell mache ich ja vielleicht habe ich eine Gewinnquote von 90% oder nur von 10% auf den Umsatz gesehen. Und ja, das lohnt sich also da wirklich, ja, einmal alle halbe Jahr reinzugucken. Wo stehe ich gerade? Was sagt meine Buchhaltung? Und dann einmal ausrechnen, wie viel Steuer muss ich wohl zahlen für dieses Geschäftsjahr? Und dann entsprechend Rücklagen bilden.
Das finde ich sehr spannend gerade, weil ich bin tatsächlich eher Verfechter von der Rücklagenquote. Liegt auch daran, dass ich nicht so wirklich hohe Betriebsausgaben habe, glücklicherweise, dass halt mein Umsatz und mein Gewinn jetzt meist nicht so stark voneinander abweichen, wie zum Beispiel in so Einzelhandelsselbstständigkeiten oder gastronomischen Selbstständigkeiten. Aber ich glaube, ich bin da auch einfach ein sehr, sehr starker Sicherheitsmensch. Also ich brauche das so ein bisschen für mein Sicherheitsbedürfnis, habe aber auch schon festgestellt, dass ich bin ja jetzt im dritten Jahr der Selbstständigkeit, dass ich für mich einfach auch inzwischen besser einschätzen kann, wie viel Steuern muss ich zahlen und da nicht mehr ganz so viel Angst habe wie am Anfang der Selbstständigkeit. Weil ja, für mich einfach auch dieses ganze Steuerthema, also ich habe halt ganz viel gehört von wegen, ja, und im dritten Jahr gehen die meisten pleite und verschulden sich dann mit Steuerlast und dies und das. Und das quasi nach dem Motto, du wirst sowieso scheitern, warte mal das dritte Jahr ab. Und ich hatte dann immer ganz, ganz viel Angst, auch plötzlich 20, 30, 40.000 Euro Steuerschulden zu haben. Und dann hat sich dadurch so mein Sicherheitsbedürfnis ausgelöst, dass ich lieber mehr zurückgelegt habe. Ist natürlich dann auch ein ganz netter Nebeneffekt, wenn man dann seine Steuernachzahlung macht und dann feststellt, oh, guck mal, ich habe ja viel mehr übergehabt, als ich brauche. Dann ist ja trotzdem Geld, was irgendwie da ist. Ne? Also es ist ja nicht weg. Man hat es nur übers Jahr nicht verfügbar. Also ich glaube, das ist so ein bisschen unterschiedlich von der Herangehensweise und auch vom eigenen Sicherheitsbedürfnis. Aber egal, welchen Weg man wählt, ist es, glaube ich, das Wichtigste, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil man kriegt es ja auch immer mal mit, dass Personen gründen, Gewerbe anmelden, sich gar nicht mit Steuern befassen. Und dann irgendwann kommt nämlich die Klatsche mit dem Brief vom Finanzamt.
Ja, absolut. Das ist genau richtig. Also ich finde erstmal wichtig, generell Rücklagen zu bilden, gerade wenn es gut läuft. Und je besser es läuft, desto höher die Rücklagen zu bilden, damit man nicht umgehauen wird von dieser Nachzahlung. Es sind ja mal zwei Nachzahlungen. Also erst ans Finanzamt und dann ja auch an die Krankenkasse, zumindest wenn man gesetzlich versichert ist. Und entsprechend kann das sein, dass man da im Jahr viele tausend Euro zurücklegen sollte, also vielleicht auch im fünfstelligen Bereich. Und das kann man pauschal machen, das kann man von solchen Vorabberechnungen abhängig machen. Aber Hauptsache, man macht es. Da bin ich völlig bei dir. Und ja, wir haben schon gesagt, wo muss man Mitglied sein? Worauf muss man achten, wenn man gründet? Es ist halt dann eben nicht nur pauschal immer die Gewerbeanmeldung, also die sowieso nicht immer, aber darüber hinaus haben wir ein paar Sachen gesagt. Es kann ja auch noch zusätzliche Dinge geben. Also du wirst sicherlich Mitglied bei der Handelskammer in Hanau sein, nehme ich stark an. Ja,
bei der Handelskammer, richtig. Und was auch noch mit on top kommt, ist das Thema BG, also Berufsgenossenschaft.
Ja, genau.
Und was ich immer mal mitbekomme, es trifft zum Glück für mich nicht zu, aber ich Habst du den einen oder anderen Kontakt aus dem Bereich des selbstständigen Einzelhandels, also auch Online-Versand, die sich dann auch um Themen wie Verpackungslizenzen kümmern müssen, was irgendwie dann so nischig ist, dass man gefühlt nicht darüber informiert wird. Also ich habe das Gefühl, es kommt immer noch eine ganze Menge so Berufsspezifisches mit dazu. Einiges bekommt man automatisch. Also ich habe zum Beispiel automatisch einen Brief von der IHK bekommen, habe aber zum Beispiel nicht automatisch einen Brief von der Berufsgenossenschaft bekommen, weil das gemeindeabhängig ist. Ob die sich automatisch melden oder nicht. Anscheinend hat mir das Internet gesagt, ich habe definitiv keinen bekommen damals. Und es ist halt einfach insgesamt sehr viel Verantwortung, finde ich, die damit dranhängt. Wie du schon gesagt hast, man muss keine Angst davor haben. Es ist alles machbar, aber man muss sich halt darum kümmern und man muss sich im Klaren darüber sein, dass man selbst für alles verantwortlich ist.
Ja, genau. Also selbstständig, da ist es dann schon drin und man muss sich selbst kümmern. Es gibt durchaus auch Gemeinden, wo die Handelskammer sich nicht meldet. Also bei dir war das wahrscheinlich der Fall, dass das Gewerbeamt die Info weitergegeben hat an die Handelskammer. Das ist auch durchaus üblich. In Hamburg wird es, soweit ich weiß, nicht mehr gemacht. Das heißt, man muss selber wissen oder herausfinden, ich bin kammerpflichtig, ich habe ein Gewerbe und ich bin nicht Handwerker, also muss ich dann in die Handelskammer und dort Mitglied werden und zahle da dann auch irgendwann meine Beiträge. Es gibt ja auch andere Kammern, Ärztekammer etc., Rechtsanwaltskammer. Es gibt Berufsverbände. Also all das kann sein. Du hast noch die Berufsgenossenschaft erwähnt, wo man, solange man keine Mitarbeiter hat, in der Regel keine Beiträge zahlt, aber trotzdem schon vielleicht Mitglied sein muss. Auch etwas, was ich ewig recherchiert habe. Es gibt auch Leute, die laufen rum und sagen, jeder muss in der Berufsgenossenschaft sein. In der Tat gibt es nicht für jeden Beruf eine Berufsgenossenschaft. Aber wie auch immer, also das sind so Dinge, die vielleicht noch dazu kommen. Einige sind freiwillig, einige sind Pflichtmitgliedschaften. Es kann ja durchaus auch sinnvoll sein, in einem Berufsverband zu sein. Oder in einem Gesamtverband. Es gibt auch sowas wie den VGSD, Verband der Gründer und Selbstständigen. Das ist dann auch wieder eine Empfehlung an dieser Stelle von mir, dort Mitglied zu sein als Selbstständiger oder Selbstständige. Aber da ist schon ja einiges zu beachten. Und das Gute ist ja, die Infos stehen im Netz. Und es gibt auch immer Seminare zu dem Thema. Also zum Beispiel so eine Handelskammer, die gibt ja vielleicht dann auch mal ein kostenloses oder sehr günstiges Gründerseminar. Oder gibt Menschen wie mich, Gründungsberaterinnen und Berater, die dabei helfen können, das alles aufzudröseln oder andere Selbstständige im Umfeld, also jemand wie du, der diesen Überblick sich auch verschafft hat und mit Gründungsthemen zu tun hat, kann dann sicherlich auch ein paar Tipps geben. Gefährlich ist es halt, wenn jemand immer von sich auf die Gesamtheit aller Selbstständigen schließt und daher kommen dann solche Sprüche wie, meld einfach ein Gewerbe an und dann bist du selbstständig und Punkt und das ist es dann. Und das ist wirklich falsch und damit also schließt sich so ein bisschen die Klammer zum Beginn. Also wenn euch das jemand sagt, meld einfach ein Gewerbe an und schon bist du selbstständig, sagt danke, ich informiere mich selber mal ausführlich, weil das alleine ist es wirklich nicht. Und ich würde sagen, trotz dieser ganzen bürokratischen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, ist die Anmeldung als Selbstständiger nicht so dramatisch. Es lässt sich alles lösen, lässt sich alles rausfinden. Es gibt von vielen Seiten Unterstützung, ob nun in Form von Experten und Expertinnen oder in Form von Software, die einen dabei unterstützt. Also ich würde sagen, es ist immer schon eine gute Übung fürs Selbstständigsein, überhaupt die Anmeldung gut hinzubekommen. Das bereitet einen gut drauf vor, was später alles noch so kommt.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Fällt dir noch was ein, Theresia? Was noch bei Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit wichtig ist, also Einkommensart, Rechtsform, Krankenversicherung, Altersvorsorge, / Rentenversicherung, Pflichtmitgliedschaft in irgendwelchen Kammern, Verbänden.
Nein, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, also mir fällt nichts weiteres ein.
Wunderbar. Wir müssen dazu noch sagen, man kann all diese Themen noch stark vertiefen. Also insofern, ja, verzeiht uns, wenn wir jetzt nicht 3 Stunden über alles reden. Ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge gesagt und das sollte für diejenigen, die gründungsinteressiert sind, hoffentlich schon eine große Hilfe, große Unterstützung sein, dass ihr einfach wisst, was ihr wissen müsst, also was ihr vielleicht recherchieren solltet. Und ja, zum Abschluss meine Frage an dich, Theresia. Was zockst du aktuell eigentlich so?
Gehen wir also in Feierabend über. Das finde ich super. Was ich gerade so zocke, ich muss ehrlich gestehen, aktuell sehr viel League of Legends. Ich habe mit dem Spiel vor Ewigkeiten, also ich glaube damals in Season 4, also ist wirklich schon Jahre her, habe ich damit angefangen, habe es dann mal viel gespielt, mal gar nicht gespielt, jetzt zuletzt auch wirklich jahrelang nicht angefasst. Aber aktuell habe ich irgendwie wieder so eine Begeisterung dafür und verbringe dementsprechend sehr viele Stunden, gerade oder verhältnismäßig sehr viele Stunden in League of Legends.
Ja, ja. Und das ist das Einzige aktuell gerade?
Das ist, was Videospiele angeht, das Einzige, einzige bei mir aktuell gerade, weil ich nämlich zusätzlich dazu gerade irgendwie auch total ein Faible für Brettspiele habe. Liegt irgendwie so ein bisschen dran, wir hatten Silvester so einen kleinen Silvester-Escape mit Freunden gemacht, wo auch ganz viele Brettspiele gespielt wurden, auch eher außergewöhnliche Brettspiele, also nicht Uno, Mensch, ärgere dich nicht und Scrabble, sondern was mich so ein bisschen reingeholt hat, ist Terrorscape heißt das, was so ein bisschen angelehnt an das Videospiel Dead by Daylight, wo man so einen Killer spielt, der halt Überlebende jagt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber sehr spannend. Und irgendwie bin ich darüber wieder mehr ins Brettspielen reingekommen. Habe jetzt auch zum Geburtstag ein sehr, sehr spannendes Spiel bekommen vor ein paar Tagen. Detective heißt das, wo man so eine Kriminalfallkampagne lösen muss. Also auch wieder so ein bisschen angelehnt an Rollenspiel, aber nicht Rollenspiel in Interaktion, sondern man hat so eine Kampagnengeschichte, die man dann einfach löst. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, ohne das zu zeigen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und da bin ich gerade komplett drin.
Ja, das klingt ja auch tatsächlich spannend. Von Terrorscape habe ich schon mal gehört, mich aber damit nicht weiter befasst. Also ich mag Brettspiele auch richtig gerne, komme aber viel zu selten dazu, muss ich sagen. Da lagern auch noch ein paar Schätze hier bei mir, die noch nie erprobt wurden. Mal gucken, ich werde berichten, wenn es soweit ist. Und ja, sitze also entsprechend dann auch beim Zocken mehr vorm Computer aktuell. Spiele seit vielen, vielen Jahren schon Hearthstone, also dieses Trading Card Game von, ja, Trading ist es ja gar nicht, ja, also Sammelkartenspiel von Blizzard im Warcraft-Universum. Das bringt mir weiterhin viel Spaß und das spiele ich tatsächlich fast jeden Tag. Ist auch gerade eine neue Erweiterung rausgekommen und ich spiele tatsächlich, ja, bei dir klang es eben schon auch blutig mit deinem Spiel. Ich spiele Battlefield 6. Das ist ja letzten Herbst rausgekommen und das bringt mir viel Spaß. Also ich habe irgendwann mal mit Battlefield 3 angefangen. Das war tatsächlich mein erstes, also mal abgesehen von Doom. Ja, das haben wir irgendwie alle gespielt damals und das hatte ja noch keine so schöne Grafik und Battlefield 3 war so ein richtiger Grafikbrecher. Und Battlefield 4 sah dann doch mal ein bisschen hübscher aus und dazwischen kamen dann ein paar Teile, die dann so mittelmäßig waren und Battlefield 6 finde ich schon wieder richtig, richtig gut und ich bin eigentlich eher Strategiespieler, aber Battlefield ist der einzige Shooter, der mich dann mal wirklich vor den Monitor lockt und ja, solange es da neuen Content gibt, da gibt es auch so Seasons mittlerweile, spiele ich das momentan wirklich ganz gerne immer abends, so eine Runde, nicht so exzessiv und ja, ansonsten habe ich tatsächlich eine Pen-and-Paper-Runde, da haben wir nehmen ja heute an einem Freitag auf diese Folge und morgen am Samstag habe ich wieder eine Rollenspiel-Session mit mir als Spielleiter und das ist, glaube ich, jetzt die 14. Sitzung, seit wir angefangen haben. Ich zähle die immer durch und wir spielen mit dem Regelwerk Forbidden Lands oder die verbotenen Lande und das ist also einerseits klassisch Fantasy und andererseits aber gewürzt mit Survival-Elementen und wie heißt das so schön, Exploration-Elementen. Also man hat zwar eine Karte, weiß aber nicht, was im nächsten Feld ist, so ungefähr und ja, das bringt richtig Spaß und wir sind eine nette kleine Truppe. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf und werde da heute Abend auch noch in die Vorbereitung gehen. Da besuchen die Spieler demnächst eine Bibliothek und werden da ganz viel Interessantes an Texten finden und das sollen sie natürlich dann auch als Handout bekommen. Da habe ich schon im Copyshop was ausgedruckt und muss da jetzt noch ein paar Dinge schwärzen und wegschnippeln, damit sie nicht gleich alles wissen.
Das ging sehr spannend. Ich finde das immer cool, wenn man in so Pen-and-Paper-Runden wirklich so Spielmaterial noch mit dazu gibt. Ich muss sagen, wenn ich leite, mache ich das meist nicht, weil ich so eine kleine faule Spielleiterin bin.
Gibt's auch nicht immer. Das sind dann die Specials und nur die wichtigsten NSCs bekommen ein Bild so ungefähr. Ich bin da auch, also vielleicht nicht das absolute Vorbild, aber also ich streame ja auch nicht. Ne? Ich finde, sowas macht sich immer auch gut, wenn man streamt, damit dann auch die Leute, die nur zugucken oder zuhören, dann so ein Bild vor Augen haben. Also da müssen sie schon zugucken, ja. Zuhören reicht nicht. Und da wird dann vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht, weil es auch nach was aussehen soll fürs Publikum. Aber wenn man gut beschreiben kann, und ich glaube, das lernt man zwangsweise als Spielleiterin irgendwann, dann geht es auch immer ohne ausgedrucktes Material. Aber so eine schöne Karte oder so, das ist immer ganz nice. Und da gebe ich mir dann auch Mühe. Und für einen Kampf zeichne ich meistens dann sehr schnell und hingeskribbelt irgendwelche Linien auf ein Whiteboard oder so, um zu sagen, so hier sind Mauern und hier könnt ihr Deckung finden und das ist so und so weit weg. Und das sieht dann im Nachhinein immer nicht sehr ansehnlich aus, aber ist es dann eben zweckdienlich.
Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß bei der Vorbereitung und natürlich dann auch bei der Runde.
Vielen, vielen Dank. Und ich habe gehört, bei dir soll es auch bald wieder losgehen mit Rollenspiel.
Ja, bei mir ist dieses ganze Rollenspielthema gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Man hat ja auch nicht immer gleich viel Zeit für alle Hobbys, aber ich bin seit, ich weiß nicht, ich glaube 5 oder 6 Jahren inzwischen in einer laufenden Star Trek-Kampagne. Und ich muss sagen, ich habe selbst gar nichts mit Star Trek am Hut. Ich bin da mal irgendwie durch Zufall durch eine Freundin reingeraten. Und es hat mir aber so gut gefallen und die Leute sind nett und ich verstehe mich mit denen richtig gut. Und inzwischen hat sich da auch so eine Freundschaft irgendwie entwickelt. Und jetzt hatten wir relativ lange Pause gemacht, weil unser Spielleiter Prüfungen hatte. Und ja, jetzt kam aber wieder eine Nachricht in die Gruppe für einen neuen Termin. Und ich muss sagen, sieht so aus, als würden wir um die Ostertage weiterspielen und ich freue mich drauf.
Sehr, sehr schön. Genau, dann stell schon mal die Phaser auf Betäubung und lass dich hochbeamen und wünsche ich dir auch ganz viel Spaß damit und drück die Daumen, dass ihr einen Termin findet vor allem. Das ist ja immer so ein Ding bei Rollenspielgruppen. Und ja, damit kommen wir zum Ende unserer zweiten Folge. Danke fürs Zuhören und wie immer auch an alle Rollenspieler unter euch. Mögen die Würfel mit euch sein.
Tschüss!